Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Dominik Ebers.
Schön, dass ihr mit dabei seid in diesem Podcast. Gibt es bald Freikarten für Bundesligaspiele, weil die Stadien nicht voll sind? Ganz ehrlich, das ist unrealistisch. Auch wenn die Welt heute in einem Artikel schreibt, freier Eintritt im Stadion ist keine Utopie mehr. Aber Vereine werden trotzdem versuchen, mit Rabattaktionen wieder mehr Menschen in die Stadien zu kriegen.
Hertha BSC zum Beispiel lässt an allen Spieltagen, außer in den Heimspielen gegen Bayern und Dortmund, jeden unter 14 Jahren kostenlos ins Stadion. Und es gab eine Aktion von 10.000 Tickets, die für 10 Euro verkauft wurden für bestimmte Plätze im Stadion. Das heißt, die versuchen schon ganz aktiv, die Stadien voller zu bekommen.
Das ist Max Jakob Ost, Fußballexperte. Wir ordnen die Ticketpreise im Fußball unter anderem mit ihm mal genauer ein. Außerdem hat es auch heute wieder die Debatte um Hans-Georg Maaßen in diesem Podcast geschafft. Denn seine Beförderung zum Staatssekretär, ja, die wird jetzt von Merkel, Seehofer und Nahles noch einmal überdacht. Bedeutet das etwa seinen Rauswurf?
Irgendwie wäre das, egal wie man zu Hans-Georg Maaßen steht, auch ein bisschen schräg und ein bisschen schäbig. Irgendwas muss man sich ausdenken. Ich habe allerdings überhaupt gar keine Ahnung, was das denn sein könnte.
Falk Steiner mit den aktuellen Entwicklungen in Berlin, auch in diesem Podcast. Und wir gucken uns auch natürlich die Ergebnisse des Wohngipfels mal genauer an. Gibt es etwa bald wirklich wieder bezahlbarere Wohnungen? Hört es hier im Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Streiten sich zwei, freut sich der Dritte. Das bekommt gerade die GroKo so ein bisschen zu spüren. Im neuen ARD-Deutschland-Trend sieht's richtig schlecht aus für die GroKo. Dafür steht auf der anderen Seite die AfD so gut da wie noch nie in einem ARD-Deutschland-Trend. Eieieiei. Susanne De Los Santos aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Schauen wir uns die Zahlen doch mal genauer an. Ja, und ich habe schon gesagt, großer Gewinner die AfD, ne?
Ja, die hat ordentlich zugelegt und sogar die SPD überholt. Heißt, wäre am Sonntag Bundestagswahl, dann kämen Union und SPD zusammen nur noch auf 45% der Stimmen. Beide haben nämlich kräftig verloren. Die Union wäre zwar immer noch stärkste Kraft, die AfD käme aber mit 18% der Stimmen auf Platz 2, zum allerersten Mal bei dieser Umfrage. Und sie liegt damit knapp vor der SPD, die nur noch auf 17% kommt.
Kann man denn sagen, woran das liegt? Also stehen da vor allem Protestwähler hinter der AfD oder doch sogar Menschen, die sich wirklich mit den Werten der Partei identifizieren?
Ja, offenbar beides. Das meint der Sozialwissenschaftler Alexander Häusler. Er sagte im Interview mit tagesschau.de, vielen sei es aber vor allem wichtig, dass die AfD sich als Antipartei gegenüber Regierungsparteien verhält. Also die meisten sind demnach klassische Protestwähler und die AfD müsste da auch gar nicht viel machen. Sie würde einfach die Unzufriedenen einsammeln, die sich mit der Politik der Regierungsparteien nicht identifizieren. Er sagt aber auch, dass vielen dieser Wähler durchaus bewusst ist, dass die Partei fremdenfeindlich auftritt.
Man muss aber auch sagen, so wirklich andere Themen hat die AfD ja auch gar nicht so richtig, ne?
Ja, da bleiben viele auf der Strecke, zum Beispiel der Wohnungsbau oder das Thema Digitalisierung. Da hat AfD-Chef Gauland selbst vor kurzem noch zugegeben, seine Partei hat da keine wirkliche Strategie. Auch nicht dazu, was gegen den Klimawandel unternommen werden muss. Und ein Konzept in Sachen Rentenpolitik gibt es auch nicht.
Trotzdem die guten Werte für die AfD, zumindest im ARD-Deutschland-Trend. Da steht ja das Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP dahinter. Das hat die Befragung durchgeführt. Aber es gibt ja auch noch andere Politumfragen. Wie sahen die in letzter Zeit aus?
Ja, schauen wir mal auf den Wahltrend von INSA. Da war die AfD schon öfter zweitstärkste Partei. Das Meinungsforschungsinstitut steht aber auch schon länger in der Kritik. Ihm wird nämlich vorgeworfen, der AfD nahe zu stehen und die Partei in Umfragen höher anzusetzen. Das Institut hatte die Partei zum Beispiel als erstes mit zweistelligen Werten gesehen. Laut INSA ist da aber alles ordentlich abgelaufen.
Trotzdem heikle Sache. Eine Geschäftsbeziehung zwischen AfD und einer Tochterfirma von INSA, die hatte einen politischen Berater Vertrag mit der AfD in Thüringen abgeschlossen. Ja, schon ein bisschen schwierig, wenn man auch für neutrale Meinungsforschung stehen will. Von INSA heißt es aber, es würde sich da nichts vermischen. Gucken wir nochmal auf andere Meinungsforschungsinstitute. Wo steht die AfD da?
Also bei einer Mnet-Umfrage hat die AfD ja erst am Wochenende gut abgeschnitten. Sie wurde stärkste Kraft in Ostdeutschland und überholte damit zum ersten Mal die Union. Deutschlandweit sah es aber anders aus. Da konnten sich Union und SPD verbessern und lagen vor der AfD. Bei einer Umfrage Anfang des Monats von Forsa sah es so aus. Die AfD konnte zulegen, blieb aber hinter Union, SPD und Grünen. Auch bei einer Allensbach-Umfrage ging es für die AfD zuletzt nach oben und die SPD musste einen Verlust einstecken, wäre aber noch vor der AfD.
Du hast auch mal geguckt, was Parteienforscher sagen. Wie viel Potenzial hat die AfD denn jetzt noch wirklich?
Also laut Forschern könnte sie noch einige Prozent zulegen. Die AfD profitiert da von einem Verstärkereffekt, heißt es. Je mehr Wahlerfolge die Partei hat, desto mehr wird dieses Potenzial gebündelt. Und ein wichtiger Aspekt ist auch das Netz. Der Sozialwissenschaftler Häusler meint, dass die AfD die neue Internetpartei ist. Sie hat in den sozialen Netzwerken die meisten Follower und weiß, wie sie dort am besten für sich und ihre Themen wirbt.
Im ARD-Deutschland-Trend ist die AfD zum ersten Mal zweitstärkste Partei geworden. Die Infos hatte Susanne de los Santos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es war heute Freitagnachmittag. Im politischen Berlin waren alle schon so ein bisschen in Wochenendstimmung und da kommt SPD-Chefin Andrea Nahles mit einem Kracher um die Ecke. Sie will den Maaßen-Deal nochmal neu verhandeln. Wir wissen ja, der Verfassungsschutzchef wurde ja quasi befördert zum Staatssekretär im Innenministerium. Falk Steiner aus unserem Hauptstadtstudio. Hat dich das überrascht, dass Nahles jetzt mit Neuverhandlungen um die Ecke kommt und auch, dass Merkel und Seehofer jetzt am Ende zustimmen?
Ja, das hat mich überrascht. Anders kann ich es nicht sagen, ganz klar. Ich hatte damit nicht gerechnet, vor allem nicht heute. Ich hatte eigentlich gerechnet damit, dass am Montag, nachdem die SPD sich nochmal in ihren Gremien trifft, dass man dann vielleicht nochmal was sagt und sich dann vielleicht nochmal positioniert. Aber jetzt so in diesen schönen Freitag, Nachmittag, Abend hinein. Ja, kleine Überraschung auch für uns hier. Du hast gesagt, im politischen Berlin, wir hatten hier eigentlich nur auf Wind und Sturm gewartet und Regen. Und stattdessen kam dann Andrea Nahles mit eben ihren Äußerungen in Würzburg um die Ecke. Und ja, vielleicht hören wir mal ganz kurz einfach, was sie dort gesagt hat.
Die drei Parteivorsitzenden haben am Dienstag zusammengesessen und eine Entscheidung getroffen, die auf breites Unverständnis in der Bevölkerung gestoßen ist. Und wir haben nicht Vertrauen geschaffen, sondern wir haben Vertrauen verloren. Wir haben uns alle drei geirrt. Und deswegen bin ich heute auf Frau Merkel und Herr Seehofer zugegangen und habe vorgeschlagen, dass wir diese Entscheidung überdenken. Und das werden wir auch tun.
So, also du hörst schon selber raus. Sie hat irgendwie gemerkt, irgendwas war da jetzt doch nicht ganz so grandios. Jetzt haben wir uns mal wirklich ein bisschen Gedanken gemacht und sind nun mal zu dem Schluss gekommen, da müssen wir wohl nochmal drüber beraten. Und genau das, ja, genau das tut man jetzt. Sie hat einen Brief geschrieben, relativ langen Brief, muss man sagen, also über eine Seite. Der geht eben an die beiden anderen Parteivorsitzenden und da steht dann einiges drin. Also einfaches Beispiel, was da so drin steht. Es sei mit dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen nicht vereinbar, dass Herr Maaßen als Ergebnis seiner Arbeit zwar abgezogen werden muss, gleichzeitig aber, wenn auch an anderer Stelle, befördert wird. Also tatsächlich, sie sieht dieses Vermittlungsproblem. Jetzt kann man natürlich drüber spekulieren, woher kommt das, wie kommt das und so weiter. Höchstwahrscheinlich aufgrund dessen, dass sie ein bisschen Unzufriedenheit vernommen hat.
Tja, und vielleicht heute auch mal sich den ARD-Deutschland-Trend angeguckt hat. Was kann eine Neuverhandlung denn jetzt überhaupt bringen? Also Maaßen vielleicht komplett rauswerfen oder ist das unrealistisch?
Halte ich tatsächlich für unrealistisch, denn irgendwie wäre das, egal wie man zu Hans-Georg Maaßen steht, auch ein bisschen schräg und ein bisschen schäbig. Denn man hat ihm jetzt was zugesagt und gleichzeitig sozusagen, der hatte vorher einen Posten, auch keinen schlecht bezahlt. Aber ne, sozusagen ihm jetzt was zuzusagen und ihn dann komplett rauszuschießen, das wäre schon ganz schön schäbig. Insbesondere von Innenminister Horst Seehofer, der sich ja so demonstrativ an seine Seite gestellt hat. Also das fände ich jetzt persönlich etwas schräg. Irgendwas muss man sich ausdenken. Ich habe allerdings überhaupt gar keine Ahnung, was das denn sein könnte. Denn also eine andere B9-Stelle, also diese Entgeltgruppe sozusagen für den Beamten, in der er nun mal ist, da gibt es nicht so viele im Angebot gerade. Da müsste man irgendwen anders wieder für rausschmeißen oder befördern zum Staatssekretär. Wäre jetzt auch nicht so richtig schicklich. Und vor allem, wenn man sagt, auf der einen Stelle hast du es nicht richtig geleistet, dann kann man dich ja auch schlecht auf eine andere Stelle setzen. Mhm. Irgendwie so einen richtig guten Ausweg gibt es nicht, außer einem, nämlich wenn Hans-Georg Maaßen selber sagt, ey, das tue ich mir nicht mehr an, das muss nicht sein, ich gehe jetzt.
Pförtner wird er wahrscheinlich auch nicht. Sag mal, macht das jetzt die drei, also wir nehmen jetzt mal Andrea Nahles, Frau Merkel und Herrn Seehofer, macht die das jetzt eigentlich glaubhafter oder machen die damit jetzt nur alles noch viel schlimmer?
Ja, ich tue mich damit total schwer mit der Einschätzung. Denn auf der einen Seite, ich finde es ja ziemlich gut, wenn meine Parteivorsitzende sagt, ich habe mich geirrt oder wir alle haben uns geirrt. Also dieses ganz klare, hups, wir haben einen Fehler gemacht, den müssen wir jetzt gucken, dass wir den bereinigt kriegen. Ob der jetzt aus Eigenantrieb so richtig kam, das finde ich einfach wahnsinnig schwer einzuschätzen, denn ganz offensichtlich gab es in der SPD auch ganz, ganz mächtig, ja, sagen wir mal, Säure gegen Andrea Nahles, und die will ja eigentlich irgendwann selber nochmal Bundeskanzlerin werden. Das ist kein Geheimnis, sondern ein offenes Geheimnis hier in Berlin. Und ja, dafür hätte es dann vielleicht auch schlecht ausgesehen, wenn ihr der eigene Laden um die Ohren geflogen wäre. Also insofern, ich kann es schwer einschätzen, ob das jetzt taktisch ist, ob das jetzt aus Überzeugung ist. Wird man alles schauen müssen, wird man alles sehen müssen, wird sich vielleicht auch erst in den nächsten Tagen zeigen.
Es bleibt aber auf jeden Fall spannend. Das ist doch schon mal was.
Das auf jeden Fall. Langweilig wird es hier nicht.
Maaßens Beförderung zum Staatssekretär im Innenministerium wackelt dann jetzt doch. Andrea Nahles will den Deal nochmal neu verhandeln. Wir sind wirklich sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wahl?
Jo.
Auch hier im Studio.
Anwesend.
Du in der Kurve im Stadion mit Schal und Bockwurst. Ist das sowas, was geht, oder geht es gar nicht?
Bockwurst geht auf jeden Fall, aber Schal und Kurve. Also ich war noch nie in der Bundesliga im Stadion tatsächlich. Ich war einmal in meinem Leben bisher im Stadion. Es war bei einem Champions-League-Spiel und auch nur, weil ich eine Freikarte hatte.
Freikarte, gutes Stichwort. Uns hat nämlich hier ein Artikel der Zeitung Die Welt in der Redaktion dann doch ziemlich beschäftigt heute. Da heißt es in der Überschrift, freier Eintritt im Stadion ist keine Utopie mehr. Und wir alle erstmal so, Freikarten wäre ja schon irgendwie eine ganz nette Idee. Rahel, du hast ja das Ganze mal ein bisschen genauer angeguckt und auch nachgehakt, ob das realistisch ist. Was hat es denn mit dieser These, dass es mehr Freikarten geben könnte, auf sich?
Naja, also dieser Autor von dem Artikel, der hat eben mit Fußballexperten und auch mit Clubs gesprochen. Und Hintergrund seiner These ist einerseits, dass viele Clubs Probleme haben, ihre Stadien zu füllen. Und mit Freikarten könnte man dann ja vielleicht wieder mehr Fans zu den Spielen hinlocken. Und zum anderen ist es eben auch so, dass Kartenverkäufe immer weniger Anteil am Gesamterlös von einem Verein ausmachen. Und deshalb könnten die Ticketpreise ja ruhig ein bisschen niedriger oder eben komplett wegfallen. So jedenfalls die Argumentation.
Also wenn ich Sportschau gucke und da zum Beispiel der BVB spielt, dann sieht das schon aus, als wären da schon ein paar Leute im Stadion. Also welche Clubs haben denn Probleme, die Stadien voll zu kriegen?
Ja, also BVB oder FC Bayern nicht. Bei den Bayern waren in der letzten Saison alle 17 Heimspiele immer ausverkauft. Aber Clubs wie Hertha BSC, die hatte das große Olympiastadion. Da war kein einziges Heimspiel ausverkauft. Beim HSV waren es auch nur 2 Heimspiele, wo wirklich mal volles Haus war. Bei Mainz und Wolfsburg war es genauso. Und Mainz hat letzte Woche sogar einen neuen Negativrekord aufgestellt. Beim Spiel gegen Augsburg waren nicht mal 2/3 des Stadions besetzt. Und das ist für die Atmosphäre beim Spiel natürlich auch nicht so geil.
Man muss aber auch dazu sagen, dieses Stadion in Mainz ist auch wirklich nicht schön und am Arsch der Heide. Was machen die Clubs denn dagegen?
Das habe ich Max Jakob Ost auch gefragt. Der ist Fußballexperte beim Podcast Rasenfunk und der sagt, manche Clubs haben tatsächlich schon darauf reagiert, dass eben immer weniger Leute ins Stadion kommen.
Da sehen wir jetzt schon, dass das erste Tendenzen dazu gibt, Rabattaktionen zu machen. Also Hertha BSC zum Beispiel lässt an allen Spieltagen, außer in den Heimspielen gegen Bayern und Dortmund, jeden unter 14 Jahren kostenlos ins Stadion. Und es gab eine Aktion von 10.000 Tickets, die für 10 Euro verkauft wurden für bestimmte Plätze im Stadion. Das heißt, die versuchen schon ganz aktiv, die Stadien voller zu bekommen. Und sowas wird man vermutlich dann auch in so Städten wie eben Mainz sehen.
Also so Rabattaktionen oder auch mal so kleinere Freikartenaktionen hält Max Jakob Ost schon für realistisch. Jedenfalls bei den Vereinen, die eben Stadionprobleme haben. Aber dass wir bald bei allen Clubs irgendwie kostenlos ins Stadion kommen, das hält er für ziemlich utopisch.
Also so richtig große Sorgen scheinen die dann doch am Ende nicht zu haben.
Nee, so schlimm scheint es noch nicht zu sein. Es kommen wohl immer noch genug Fans, die viel Geld für ein Ticket bezahlen wollen. Sieht man unter anderem auch daran, dass die Ticketpreise diese Saison bei allen Vereinen mindestens gleich hoch geblieben sind. 3 Vereine haben die Preise sogar erhöht, weil sie das Geld auch brauchen, sagt Max Jakob Ost.
Dann darf man nicht vergessen, dass die Einnahmen schon noch eine Rolle spielen in den Haushalten der einzelnen Bundesliga-Vereine. Zwar eine geringere Rolle als noch in den 90ern oder 80er Jahren, aber viele Vereine, gerade eben zum Beispiel ein Mainz 05 oder auch ein FC Augsburg zum Beispiel, ein 1. FC Nürnberg, die sind schon noch darauf angewiesen, dass sie neben Merchandising-Einnahmen und TV-Geldern auch noch die Ticketing-Einnahmen haben.
Also nur weil die Ticketeinnahmen keine so große Rolle mehr spielen, heißt es nicht, dass sie gar keine Rolle mehr spielen.
Vor 10 Jahren war ich mal ein Premier League-Spiel gucken, also in England, und habe dafür, glaube ich, 50, 60 Pfund bezahlt. Es war schon extrem teuer. Da sind jetzt wiederum in den vergangenen Jahren die Preise wieder ein bisschen gefallen. Da gibt es jetzt auch eine ligaweite Oberpreisgrenze, 30 Pfund pro Auswärtsticket. Kann das auch was sein für die Bundesliga? Also eine Preisgrenze oder vielleicht deutlich günstigere Tickets?
Also wenn die Stadien jetzt
immer leerer werden, dann könnte es natürlich sein, dass die Preise runtergehen. Das glaubt auch Max Jakob Ost. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass sich Bundesliga und Premier League doch noch ziemlich krass unterscheiden, was so die Einnahmenhöhen angehen.
Der Absteiger aus der letzten Premier League-Saison, der AFC Sunderland, erhält mehr, und zwar 30 Millionen Euro mehr TV-Gelder als der FC Bayern München. Das heißt, wir sprechen hier über ein komplett anderes Niveau. Der finanzielle Konkurrenzkampf ist in der Bundesliga sehr, sehr eng, wenn wir den FC Bayern rausnehmen. Aber dahinter, die Vereine bewegen sich in einem engen Rahmen. Die Personalbudgets gehen nicht so weit auseinander. Und da kann man es sich dann in diesem Konkurrenzkampf jetzt auch nicht unbedingt leisten, auf Gelder zu verzichten.
Ja, also in der Bundesliga fallen die Ticketpreise dann eben doch nochmal deutlich mehr ins Gewicht. Deswegen wird sich da so schnell wahrscheinlich erstmal nicht so viel ändern.
Viele Bundesliga-Vereine haben Probleme, ihre Stadien zu füllen. Die ersten versuchen auch schon mit Rabattaktionen wieder mehr Zuschauer ins Stadion zu kriegen. Aber dass wir bald viel mehr Freikarten bekommen für Bundesligaspiele, das ist dann doch eher unrealistisch. Rahel Klein hatte die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr noch ein Smalltalk-Thema braucht, heute Abend für die Bar oder die Party zu Hause, Thema Wohnen, viel zu hohe Mieten geht natürlich immer. Auch die Bundesregierung hat das Problem mittlerweile endlich erkannt und sich heute zum Wohngipfel getroffen. Also wurde heute über steigende Mieten und teures Bauland diskutiert und darüber, wie Deutschland aus diesem Murks wieder rauskommt. Verfolgt hat das Ganze für Deutschlandfunk Nova Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Panayotis, 2 Stunden saßen in Berlin Vertreter aus Bund und Ländern zusammen. Ist da denn was Konkretes bei rausgekommen?
Ja, zum Beispiel, dass es mehr Wohngeld für Geringverdiener geben soll, wohl erst ab 2020. Die Bauverfahren sollen beschleunigt werden, heißt es, man will sie möglichst digital ablaufen lassen, also weniger Bürokratie. Dann ein relativ neuer Punkt, der Betrachtungszeitraum beim Mietspiegel, der soll von 4 auf 6 Jahre verlängert werden. Und das war so ein bisschen auch das, was Vizekanzler und Finanzminister Scholz vorab auch gefordert hatte, nämlich der Wandel von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, der soll erschwert werden, damit die Leute nicht aus ihren Wohnungen gedrängt werden. Und der Bund selbst, der will Wohnraum schaffen für seine eigenen Bediensteten, also Polizisten zum Beispiel. Und Bauland soll auch vergünstigt abgegeben werden. Aber zu diesen, ja, ich würde sie sagen, Minimaßnahmen wurde auch vieles bereits Bekanntes erwähnt. Also sozialer Wohnungsbau, Bau, Kindergeld, diese Sonderabschreibungsmöglichkeit für private Investoren. Also ein paar Neuigkeiten und vieles Altes.
Ich höre da schon die Zahl 2020, also wirklich schnell klingt das irgendwie auch nicht. Dabei hat Bundeskanzlerin Angela Merkel vor allen Dingen auf Schnelligkeit beim Wohnungsbau verwiesen. Ist das überhaupt realistisch? Also ich meine, es dauert ja.
Ja, das dauert. Ich meine, man muss sich ja mal überlegen, so eine Wohnung, so ein Haus entsteht ja nicht von heute auf morgen. Man versucht natürlich hier auch bewusst und sagt, ja klar, wir wissen, dass das lange dauert. Wir planen aber langfristig, sagt die Bundesregierung. Ich nehme ein Beispiel raus. Das serielle und modulare Bauen, das soll weiter vorangetrieben werden. Das gab es, diese Pläne gab es auch schon vorher. Man hat sie jetzt nochmal offengelegt. Das heißt, du hast ein Modell, ein Hausmodell zum Beispiel. Und durch ein vereinfachtes Verfahren, in dem man sagt, dieses Haus kann modular in 16 Bundesländern, wo eigentlich 16 unterschiedliche Bauordnungen gelten, dass du halt eben so quasi einen Prototyp hast und der gilt dann überall und kann überall gebaut werden. Also das will man zum Beispiel auch voranbringen, um so eben mehr Wohnungen entstehen zu lassen. Wobei natürlich serielles Bauen, das heißt natürlich nicht, dass es am Ende auch günstig wird, also zu kaufen oder eben zu mieten.
Klingt fast so ein bisschen nach der Renaissance des Plattenbaus.
Ja, aber ich habe mir die Teile mal angeguckt. Also es gibt tatsächlich auch echt ganz okaye Sachen. Also modular, seriell heißt jetzt nicht unbedingt gleich Platte,
okay,
sondern einfach nur, dass es halt einen Typ gibt. Klar, da gibt es von bis, also ich weiß nicht, ob jetzt dein Geschmack dabei wäre, aber je nachdem, welcher Architekt sich da beteiligt, also jetzt unbedingt schlecht sehen die jetzt nicht aus, sage ich jetzt mal.
Was glaubst du, die Maßnahmen, die jetzt da beschlossen wurden, bringen die was?
Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, einerseits ist man sich im Klaren darüber, also die Bundesregierung und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Gipfels, vielleicht ich auch als Beobachter, dass man bauen muss, weil eben Wohnungen benötigt werden. Allerdings, das ist auch die Kritik an diesem Gipfel, dass die Seite der Mieterinnen und Mieter eigentlich nicht so richtig gehört wurde. Weil es geht ja im Prinzip darum, dass man auch vielleicht ein Signal hätte senden können. Das heißt, liebe Leute, ihr mit euren Bestandsmieten, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass sich eure Miete drastisch weiter erhöhen wird. Das heißt, bis letztendlich Wohnungen entstehen und ich ganz, also wirklich einziehen kann. Das dauert. Und ich möchte ja wissen, was ich die nächsten 3 Jahre vielleicht mache oder wenn ich jetzt eine Wohnung suche. Da hat dieser Wohn- und Baugipfel eigentlich aus meiner Sicht nicht so viel herausgebracht.
Der Wohngipfel heute in Berlin, die Infos hatte Panayotis Gavrilis für uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns beschäftigen. Kleine Dinge, die bisschen größer werden. Times New Roman, das ist ja so die Standardschrift für Seminar, für Hausarbeiten, für wichtige Auswertungen. Ja, und genau diese Schrift, die hat einen großen Klon bekommen. Die Times New Roman sieht auf den ersten Blick genauso aus, läuft aber länger. Also wenn ihr 15 Seiten Hausarbeit zum Beispiel abgeben müsst, wäre bei 13,5 mit der Times New Roman schon Feierabend. Einige feiern die Schrift schon als ideale Möglichkeit, es sich so bisschen leichter zu machen. Unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Stefan Beuting wollte es wissen. Ja, brauchen wir die denn jetzt überhaupt?
Ich bin an der Technischen Hochschule und die darf maximal 40 Seiten lang sein.
20 Seiten, ziemlich genau. Also ich muss 15 schreiben.
Hausarbeiten sollen eine bestimmte Länge haben. Damit das vergleichbar ist, gelten an den meisten Hochschulen Standards, was Größe und Zahlenabstand angeht.
Fällt jetzt gerade an, dass der Rand zum Beispiel 7 cm haben muss, rechts und links zusammen. Und der Zeilenabstand ist meistens 1,5.
Und was die Schrift angeht?
Times New Roman, glaube ich.
Times New Roman.
Und jetzt kommt da diese Schrift, die aussieht wie Times New Roman, aber nicht Times New Roman ist.
Times Newer Roman.
Ganz genau. Eine Schrift, die den Text aufplustert. Ein Klon. Gebaut von einer Online-Medienagentur, frei zum Download, der vorgibt, mehr zu sein als das Original, dem dabei aber täuschend ähnlich sieht.
Bei dem Projekt steckt eine Täuschungsabsicht dahinter, genau.
Tobias Albert ist Schriftgestalter aus Leipzig. Im Grunde sagt er, komme das schon vor, dass Schriften verändert werden.
In anderen Kontexten ist es ganz normal.
Zum Beispiel bei Zeitungen.
Und für eine Überschrift sieht die Schrift auch genauso aus wie die im Text. Wenn man aber da genau hinguckt, sind die Proportionen verändert.
Hier aber wurde die X-Höhe der Schrift, also alles im Höhenbereich des Kleinbuchstabens X, proportional vergrößert. Damit das nicht auffällt, damit es so wirkt wie Times New Roman, haben sie dann aber den oberen Teil des Buchstaben, der weiter nach oben ragt, gleich behalten. Beim kleinen H zum Beispiel ist der hintere Bogen um einiges größer, die Gesamthöhe aber identisch. Schriften zu verändern ist nichts Ungewöhnliches. Allerdings ist es bei der Times New Roman anders. Die Schrift ist auf Effizienz getrimmt, das heißt, sie soll auf kurzem Raum eine gute Lesbarkeit entwickeln. Und jetzt diese Schrift verlängern? Das wäre, als wenn man bei einem Sportwagen erst den Motor aufwendig tunen würde und dann hinterher eckige Räder dran baut, damit er nicht so schnell fährt.
Dadurch, dass man eben auf dieser Ebene normalerweise nicht liest, sondern die Inhalte einfach aufgelesen werden, ist das natürlich auch ein Schummeln.
Bleibt die Frage, gibt es überhaupt Bedarf an dieser Art von Schummeln, bei dem aus kürzeren Texten längere werden?
Also, weil wir schreiben eher 20 Seiten und es fällt uns schwer, auf 15 zu bleiben.
Echt? Mhm. Eher zu viel als zu wenig. Also, dass ich zu viel schreibe.
Ja, definitiv werde ich Probleme kriegen, weil ich zu viel haben werde.
Ein Schriftklon? Gerne. Allerdings nicht zum Text aufplustern, sondern zum Seitenschrumpfen.
Aber ich glaube, da kann man doch dann theoretisch auch was drehen, oder? Dass man die enger aneinander macht?
Times Older Roman, die verkürzte Variante.
Ist das eigentlich Zeitgeist, dass alle so nach der Verpackungsgröße schauen, dass es mehr um Mengenangaben geht als um Qualität? Anruf bei einem alten Dozenten von mir, Geografie-Prof Andreas Dittmann.
Es sollte ja ums Inhaltliche gehen. Einen Fall hatte ich kürzlich. Also wichtig ist bei uns, dass man dokumentiert, man hat auch viel dazu gelesen und das Gelesene dann im Literaturverzeichnis ordentlich aufführt. Und manche Studierende wissen schon, ja, Literaturverzeichnis darf nicht zu kurz sein, sonst macht es einen schlechten Eindruck. Und derjenige hatte dann links und rechts jeweils 5 cm Platz gelassen.
Und so seine Dreiviertelseite auf knapp 3 Seiten gestreckt.
Aber das sieht man ja dann am Schriftbild ganz deutlich. Und dann heißt nicht zu wenig Literatur auf zu wenig Seiten abgedruckt, sondern schon insgesamt zu wenig gelesen.
Der Fokus auf Länge und Seitenzahl, wenig wichtig. Wenn jemand es trotzdem mit Times New Roman versuchen würde, Dittmann wäre da entspannt.
Es würde niemand eine schlechtere Note, jedenfalls bei uns an der Uni in Gießen, in Geografie bekommen, wenn er jetzt über die Wahl der Schrift zwei oder drei Seiten mehr geschrieben zu haben vorgaukelt, als das tatsächlich der Fall ist.
Auf der einen Seite gibt es digitale Tricks, um die eigene Arbeit zu pimpen. Auf der anderen Seite digitale Technik, um Gepimptes zu entlarven.
Die Dozenten schauen sich ja eher die Wortzahl an als die Seitenzahl.
Ich denke auch, dass diese Programme, die dann eine Bachelorarbeit auch durchläuft, da wegen Kopien oder sowas, das auf jeden Fall rausfindbar ist, dass es nicht die richtige Schrift ist.
Tja, klingt vielleicht erstmal toll, ist es dann am Ende irgendwie aber doch nicht so richtig. Die neue Schrift Times New Roman. Stefan Beuting hat sie sich mit euch gemeinsam mal ein bisschen genauer angeguckt. Das war das Update vom 21. September 2018. Vielen Dank für diese sehr schöne Woche, Rahel Klein.
Ja, danke auch. Fand's
ein
auch schön.
Schönes Wochenende.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.